In dieser Podcast-Folge behandeln wir die Themen Mord und Suizid. Hört euch diese Produktion nur an, wenn ihr euch auch wirklich dazu in der Lage fühlt. In den Shownotes findet ihr Links zu Hilfsangeboten.
Gudrun Enslin. Terror, Haft, Tod. Der RAF-Podcast der Stuttgarter Zeitung. Folge 6. Mythos und Realität.
Die Nacht zum 18. Oktober 1977 wird zur Todesnacht von Stammheim. Gudrun Enslin nimmt sich ein Lautsprecherkabel und erhängt sich am Fensterkreuz ihrer Zelle. Und auch die anderen Stammheimer nehmen sich selbst das Leben. Andreas Bader erschießt sich, Jan-Karl Raspe versucht das ebenfalls, lebt aber noch, als er von Vollzugsbeamten am Morgen gefunden wird. Er stirbt am Vormittag im Krankenhaus. Einzig die RAF-Terroristin Irmgard Möller überlebt. Sie hatte sich in der Herzgegend Stichverletzungen mit einem Messer zugefügt. Ihr hört die letzte Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Felix Frei. Hallo.
Und mein Name ist Lea Krug. Hallo. Von dieser blutigen Nacht in Stammheim gibt es heftige Fotos. Auf einem Blut an Wänden und Kissen. Daneben liegt noch eine Schallplatte und ein Aschenbecher. Irgendwie so zufällig. Und dann gibt's auch noch diese Bilder vom toten Andreas Bader in einer Blutlache. Der Leichnam von Enslin ist auf diesen Bildern nicht zu sehen. Er wird von einer grauen Decke verdeckt. Diese Fotos, die findet man heute noch im Netz, veröffentlicht von großen Nachrichtenseiten. Journalistinnen und Journalisten sagen dazu Dokument der Zeitgeschichte. Soll heißen, diese Fotos erzählen etwas über eine bestimmte Zeit. In diesem Fall über ein wortwörtlich blutiges Kapitel deutscher Geschichte. Aber wie kamen diese Waffen ins Gefängnis, mit denen sich Bader und Raspe das Leben nahmen? Heute geht man davon aus, dass diese Pistolen über die RAF-Anwälte nach Stammheim gelangt sind. Manipulierte Prozessakten, so richtig dicke Wälzer, wurden genutzt, um darin die Pistolen zu schmuggeln.
Es sind heftige Tage in der BRD. Mit dem Tod der Stammheimer sind auch die Stunden des entführten Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer gezählt. Inzwischen befindet er sich seit 43 Tagen in der Gewalt der RAF. Er wird mit 3 Schüssen in den Hinterkopf getötet. Seine Leiche wird in einem Kofferraum im Elsass gefunden. Bis heute ist ungeklärt, wer damals diese Schüsse abgegeben hat. Sein Sohn bemüht sich noch heute um Aufklärung.
Was damals gefühlstechnisch in den Menschen vorgeht und was der Tod von Enslin und den anderen auch ausgelöst hat, viele unserer Gesprächspartner wollten oder konnten nicht so richtig erklären, was damals in ihnen vorging. Ist ja vielleicht auch manchmal schwierig, über Gefühle zu sprechen. Einer der wenigen, der aber ganz offene Worte gefunden hat, das war tatsächlich Hans-Jörg Schalkowski. Ihr erinnert euch vielleicht an die letzten Folgen. Er war früher Polizist. Was hat er gefühlt, als er vom Tod von Enslin und Co. erfahren hat?
Also ich sage es jetzt mal ganz flapsig, jawohl, die Drecksäcke sind wohl weg. Weil in dem Moment sieht man was, wie viele Kollegen da gestorben sind. Kollegen und unschuldige andere. Aber die überwiegend Polizisten.
Ja, das ist eine heftige Aussage. Aber wenn man da vor allem an tote Kollegen denkt bei diesem Namen, dann kann ich das schon auch nachvollziehen. Obwohl man sich sicher niemals den Tod eines anderen Menschen wünschen sollte. Ich glaube, Schalkowski ist vor allem froh, dass die Täter keinen Schaden mehr anrichten können. In dieser besagten Todesnacht war auch der Staatsanwalt Klaus Pflieger in Stammheim. Er war mit Papierkram beschäftigt, sagt er. Er hat die Toten selber also nicht gesehen.
Ich war das kleinste Licht von diesen fünf, sechs Staatsanwälten. Ich habe also, sage ich immer spaßeshalber, hauptsächlich Kopierarbeiten erledigt, weil natürlich alle möglichen Abfragen, da gab es Untersuchungsausschüsse, war ja eine Sensation, tote Terroristen im Gefängnis. Und da mussten laufend Akten kopiert werden.
Die Obduktion der Leichen zeigt ganz klar, es handelt sich um Selbstmord. Doch die RAF und so manche ihrer Sympathisanten bringen die Theorie ins Spiel, es habe eine Art Staatsmord gegeben. Die Terroristen sollen wohl als Märtyrer in die Geschichte eingehen. Und dieser Plan geht auf. Viele RAF-Anhängerinnen und Anhänger glauben das tatsächlich. Und auch heute gibt es in so manchen linken Kreisen Zweifel an der Darstellung der offiziellen Stelle. Staatsanwalt Pflieger hält von solchen Theorien nichts.
Für mich ganz eindeutig, Selbstmorde. Und ich habe später, um das gleich hier unterzubringen, in einer Vernehmung, da habe ich in Leonberg eine RAF-Frau vernommen, die mir erklärt hat, innerhalb der Gruppe sei es unstreitig gewesen, dass die Stammheimer sich umgebracht haben. Und es habe sogar einen Spezialbegriff innerhalb der Gruppe gegeben, Suicide Action, also eine Selbstmordaktion, wo man den eigenen Tod nochmal instrumentalisiert, indem man den Eindruck erweckt, ermordet worden zu sein.
Aber das finde ich schon krass. Jemand bringt sich um und inszeniert das dann noch als Mord. So weit muss man auch erstmal gehen wollen. Und naja, tatsächlich hat diese Idee der RAF, über die Pflieger hier gerade gesprochen hat, also die von der Suicide Action, in so manchen Kreisen auch tatsächlich funktioniert.
Es ist ebenfalls eine Theorie, dass die Stammheimer in dieser Todesnacht abgehört wurden. Also, dass man ihren Suizid eben nicht verhindert hat, obwohl man davon wusste. Ich habe während unserer Recherchen auch mit Menschen gesprochen, die genau von so etwas ausgehen. Aber vor dem Mikrofon wollte sich in diese Richtung niemand äußern.
Und man muss ja auch ganz klar sagen, Beweise für all das gibt es gar keine. Das sind alles bloße Verschwörungstheorien geblieben.
Ja, um das zu verstehen, muss man sich eben ganz genau anschauen, wie diese Debatte damals auch verlief. Das Problem ist, dass der Staat in dieser Zeit eben auch zu wirklich fragwürdigen Mitteln gegriffen hat. Darunter beispielsweise ein heimlicher Lauschangriff. Tatsächlich wurden in der JVA Stammheim damals zwei Gespräche zwischen RAF-Angeklagten und ihren Anwälten abgehört. Und das ist in Deutschland grundsätzlich verboten. Also so ein heiliger Gral. Damals wurde wirklich eine rote Linie überschritten.
Ja, das ist das, was mich in der Recherche tatsächlich ein bisschen entsetzt hat, dass der Staat hier sozusagen mit seinen eigenen Spielregeln bricht und einen fairen Prozess so quasi gar nicht mehr möglich macht. Und ich finde, sowas geht gar nicht.
Ja, man muss sich aber auch anschauen, was die andere Seite damals so bewegt hat. Die Verantwortlichen berufen sich auf einen übergesetzlichen Notstand. Sie wollten verhindern, dass die Gefangenen Geiselnahmen oder sogar Anschläge aus dem Gefängnis heraus planen können. Und das muss man natürlich verstehen. Der Staat wollte seine Bürgerinnen und Bürger schützen.
Der Staat hat, ist vielleicht jetzt ein großes Wort, aber ich meine, es ist berechtigt, der Staat hat damals gewackelt, weil er mit etwas konfrontiert war, was er bis dahin noch nie erlebt hat, dass er mit Anschlägen angegriffen worden ist, auch auf justiziellem Weg, mit allem, was die Anwälte strafprozessual an Möglichkeiten hatten, haben die agiert, wie wir es eben nicht gewohnt waren. Und auf diese neue Situation sachgerecht zu reagieren, hat die Beteiligten damals an die Grenze des Möglichen geführt. Teilweise ist man da über die Grenze hinausgeschossen, sowohl die Anwälte, indem sie sich strafbar gemacht haben, aber auch die Politik, aber auch die Justiz.
Wenn der Staat gegen seine eigenen Regeln verstößt, dann büßt er eben auch langfristig an Vertrauen ein. Das ist, was Pflieger immer wieder versucht zu erklären.
Wenn einer mal abgehört hat, dann geht man davon aus, das macht er regelmäßig. Also deshalb bin ich da ein strikter Gegner, dass der Staat solche Dinge macht, weil das eben das Vertrauen in den Staat vollkommen kaputt macht.
Ein Punkt spielt bei der Berichterstattung über die RAF eine große Rolle. Und zwar die Tatsache, dass Enslin und auch viele andere der RAF-Mitglieder Frauen waren. Das sieht man vor allem, wenn man auf diese alten RAF-Fahndungsplakate schaut.
Man muss aufpassen, dass man da keine Schubladen bildet. Aber faszinierend allein durch die Feststellung, dass innerhalb der RAF während der Schleierentführung die Zahl der Frauen überwogen hat. Es waren 11 Frauen und 10 Männer. Also ich habe es deshalb genau drauf gehabt, weil ich nachher dadurch herausrechnen konnte, wer die Tatbeteiligten am Schleierattentat war. Eine Frau, 3 Männer. Weil ich haargenau wusste, wie groß die Gruppe war, wer dort war, weil wir durch die Aussteigeraussagen, Kronzeugen dazu Erkenntnisse hatten.
Einige führende Positionen lagen bei Frauen. Immer wieder wurde in den Jahrzehnten ihre Teilnahme versucht zu deuten, etwa auf psychologische Art. Die Theorien von Baders Gespielinnen, die ihm sexuell hörig waren, die kamen da immer wieder auf. Oder auch die Frage, ob sich die Frauen vor allem deswegen radikalisierten, weil sie in den 50er und 60er Jahren viel Unterdrückung erfahren mussten. Also die verschiedensten Theorien. Die Historikerin Gisela Diewald-Kerkmann hat sich mit diesem Phänomen Frauen und Terror befasst und die kommt zu dem Schluss, dass das Geschlecht eigentlich keine Rolle spielt. Mag jetzt vielleicht manch einen überraschen, aber für die meisten Frauen der RAF soll es bedeutungslos gewesen sein, dass sie Frauen waren. So zumindest ihre Einschätzung. Sie sahen sich schlicht als Revolutionärinnen. Die Entscheidung für den Terrorismus sei von Männern und Frauen ähnlich begründet worden, so ist das Fazit der Historikerin. Es ist also eher die Interpretation von außen. Gewissermaßen verstießen die Frauen nicht nur gegen das Gesetz und gegen das Strafgesetzbuch, sondern auch gegen die Geschlechterrollen. So sieht es die Historikerin. Dass auch Andreas Bader etwa eine Tochter hatte und sich auch überhaupt nicht um sie sorgte, spielt in der Öffentlichkeit nur selten eine Rolle. Die Mutterschaft von Enslin und Meinhof hingegen, die wird total oft betont. Irgendwie werden männlichen Terroristen eher die politischen Beweggründe zugesprochen. Ich bin der Meinung, vor allem auch nach dieser Recherche, da sollten Journalistinnen und Journalisten durchaus kritischer sein, wenn sie über die RAF schreiben.
Die Pfarrerstochter, die ihr am Anfang des Podcasts kennengelernt habt, die gibt es nicht mehr. Sie opfert ihr eigenes Leben für die Vorstellungen einer Zukunft, die sie selbst nie haben kann. Das klingt jetzt fast ein bisschen nach Utopie und nach dem Wunsch nach einer besseren Welt, ändert aber nichts an der Tatsache, dass darunter Terror steckt. Denn für die RAF waren die Leben anderer Menschen nichts wert, wenn sie ihnen bei der Ausführung ihrer Pläne im Wege standen. Enslin und die anderen sind tot und es stellt sich die Frage, wie beerdigt man eigentlich Terroristen? Darf eine mordende Bande einfach so neben anderen Bürgern liegen? In Stuttgart gab es die Angst, die Gräber könnten zu einer Art Pilgerstätte werden. Trotz öffentlicher Proteste ließ der damalige CDU-Oberbürgermeister Manfred Rommel die Terroristen 1977 gemeinsam auf dem Dornhaldenfriedhof bestatten. Seine Begründung ist bestechend simpel und human. Mit dem Tod endet jede Feindschaft, erklärt er damals.
Ja, und das ist sogar dem linken Stuttgarter Aktivisten Joe Bauer positiv in Erinnerung, dass sich ausgerechnet ein CDU-Politiker dafür engagiert hat.
Ohne Rommel hätte diese Form der gemeinsamen Beerdigung nicht stattgefunden. Das muss man Rommel eindeutig zugutehalten, dass er hat aus einer humanistischen Prägung heraus ein Machtwort gefällt. Er hat gesagt, da gibt es ja auch den berühmten Satz, nach dem Tod hört die Feindschaft auf. Ja, und das war zum Beispiel für alle Angehörigen, jetzt egal ob als Verwandte oder als Genossinnen, Genossen, alles im Umfeld der RAF, ganz, ganz wichtig, dass die drei, Bader, Enslin und Rasbeck, gemeinsam begraben werden durften.
Bauer erinnert sich, er besuchte die Beerdigung damals, aber eher in der Rolle eines Touristen, wie er sagt. Er war vor allem neugierig.
Das waren so gespenstische Szenen wie aus dem John Carpenter-Film. Ja, überall war Bewegung, überall hat man geglaubt, da ist Gefahr. Alles war voller Polizei, alles war voller auch skurriler Figuren. Meine, die Leute haben da entsprechend ausgesehen, auch ohne Beerdigung und ohne RAF, mit Kleidung, bunter Kleidung, lange Haare, Bärte, Hüte, was weiß ich. Und man wusste nicht genau, Mensch, was explodiert da jetzt was und wie gefährlich ist das, wenn da diese Masse von Leute auf die Masse von Polizisten, die auch nicht zimperlich waren, wie gefährlich ist das? Also das war schon mit einem sehr unguten Gefühl, wenn jetzt Angst ist immer ein sehr großes Wort, aber so einen gewissen Bammel hatte ich damals schon.
Und auch der Pfarrer von damals, Bruno Streibel, den ihr in der letzten Folge bereits kurz kennengelernt habt, hatte kein gutes Gefühl. Sah sich aber verpflichtet, die schwere Aufgabe anzunehmen.
Die Polarisierung war so stark zwischen den Sympathisanten der RAF und den Gegnern, dass ein Funke genügt hätte, das Ganze wäre explodiert.
Bruno Streibel wurde damals dafür angefeindet, dass er die Beerdigung für Enslin und die anderen hielt und versucht hat, in dieser schwierigen Situation irgendwie eine Art von Versöhnung herzustellen. Streibel berichtet von ernsthaften Einschüchterungsversuchen, vor allem von rechts.
Die meisten waren natürlich dafür, hat die Körner auf den Misthaufen geschmissen oder auf den Müllheimer. Das hörte auch nicht auf, wie ich in der Sakristei war, auf dem Dornhaldenfriedhof. Da kamen Zettel rein, ich wollte mich konzentrieren vor der Ansprache. 10 oder 12 Briefe. Die meisten mit dem Inhalt, sagen Sie doch in Ihrer Predigt, dass das Schweine waren und dass sie eigentlich verbuddelt gehören und nicht auf einen Friedhof. Hass erfüllt.
Hubschrauber in der Luft sorgen mit ihrem Lärm damals für eine befremdliche Begleitmelodie auf dem Friedhof, so erzählt es Streibel. Ihm sind vor allem die vielen Polizisten in Erinnerung. Und die sind teilweise ganz massiv bewaffnet.
Die Maschinenpistolen waren nicht auf den Boden gerichtet, die waren auf Augenhöhe. Das hat mir Angst gemacht.
Aber es ist nicht nur eine aggressive Stimmung auf dem Friedhof. Wie bei einer normalen Beerdigung blickt der Pfarrer auch in viele traurige Gesichter.
Sympathische Frauen und Männer, die haben geweint. Das waren keine derben Typen, sondern fein gebildete Leute. Wir waren Maskierte da und Leute, die nicht maskiert waren. Viele junge Polizisten, versteinertes Gesicht, bleich, angespannt.
Streibel muss vor allem versuchen zu verhindern, dass die Beerdigung zu einer Art Demonstration wird. Noch heute hat er die Worte in Erinnerung und die Rede zu Hause aufbewahrt.
Und dann erfolgte das Gebet, das Vaterunser und darin vor allen Dingen der Satz, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Tatsächlich bleibt die Beerdigung weitestgehend friedlich. Wir haben uns gefragt, wie dieses Grab auf dem Dornhalden-Friedhof eigentlich aussieht. Pilgern da womöglich Sympathisanten hin, um irgendwelche politischen Messages zu hinterlassen? Lea, du bist hingefahren. Wie war's da?
Das Grab und die ganze Umgebung dort, die wirkten auf mich fast schon überraschend unspektakulär. In der letzten Ecke des Friedhofs, in der Abteilung 99, findet man das Grab. Tatsächlich ist es ganz klassisch, mit so einer großen Bodenplatte für die drei, also für Enslin, Bader und Raspe. Und da steht auch kein politischer Slogan oder so. Das sind einfach die Namen, ihr Todestag und der Hinweis Stuttgart-Stammheim. Und es ist wirklich ein gepflegtes Grab. Als ich dort war, lagen da sogar 5 Blumen am Stein. Ich glaube, es waren Nelken. Es war sehr kalt an dem Tag und die waren umhüllt von Tau und Frost. Und auch Kerzen standen dort. Und irgendwie versucht man dann ja zu interpretieren. Warum Nelken? Warum 5? Ist das eine Art Code? Und wer bringt überhaupt die Blumen hierher? Sind das Sympathisanten, Familienangehörige oder einfach Menschen, die aus welchem Grund auch immer erinnern wollen? Das mit der 5 könnte ich mir insofern erklären, dass man hier womöglich auch an Ulrike Meinhof und Holger Mainz gedenken wollte. Aber ich fürchte, da komme ich schon an den Punkt der Spekulation.
Die erste Generation der RAF ist tot. Doch sie haben dafür gesorgt, dass der Terror in Deutschland auch ohne sie weitergeht. Eine zweite Generation und sogar eine dritte entstehen. Insgesamt sollen 34 Tote und eine Vielzahl an Verletzten auf das Konto der linken Terrororganisation gehen.
Und tatsächlich beschäftigt die Gruppe die Strafverfolgung auch noch heute. Erst letztes Jahr wurde eine RAF-Terroristin der dritten Generation gefasst. Daniela Klette. Den Namen, den kennt ihr vielleicht aus den Nachrichten. Ja, und diese Klette, die lebte unter falschem Namen in Berlin-Kreuzberg. Als Claudia soll sie Tanz- und Pilateskurse besucht haben und auch zu Lesungen gegangen sein. So normale Sachen halt. Im Februar 2024 wurde sie dann aber festgenommen. Der falschen Claudia kam man doch auf die Schliche. Ermittler fanden bei ihr eine Maschinenpistole, eine Kalaschnikow und 3 Pistolen. Im März 2025 begann nun ein Prozess gegen die 66-Jährige. Es geht um versuchten Mord und schweren Raub.
Klaus Pflieger, der ist sich sicher. In Deutschland leben nach wie vor mehrere RAF-Terroristen im Untergrund. Unter falscher Identität, ähnlich wie Klette. Doch die Suche nach den Terroristen oder gar die Jagd, wenn man so davon sprechen will, die geht weiter. Ja, auch das klingt mal wieder nach einer Menge Kino und Action. Aber ich finde, Pflieger hat uns in unserem Gespräch auf etwas Wichtiges aufmerksam gemacht. Diese Jagd nach Terroristen ist kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, dass der Staat hier eine Art Spiel gewinnt und es geht auch nicht um Rache. Pflieger macht darauf aufmerksam, wie wichtig die Suche nach ihnen für Angehörige von Opfern ist, die endlich wissen wollen, was passiert ist. Noch heute beschäftigt sich der ehemalige Staatsanwalt mit den Prozessen, mit der RAF und mit den Folgen. Immer wieder trifft er auch auf die Kinder der Opfer oder andere Betroffene. Die Wunden von damals seien noch immer nicht ganz verheilt und auch viele Fragen nach wie vor ungeklärt.
Ich will nur noch wissen, die historische Wahrheit. Und von daher auch mein Kampf als Strafverfolger, trotz Pensionär-Dasein, das will ich immer noch aufgeklärt haben. Das will die Gesellschaft wissen auch.
Es gehe darum, auch heute weiter aufzuklären. Die Terroristen von einst solle man deshalb auch nicht mehr bestrafen, fordert er. Ein Staatsanwalt, der die Bestrafung in gewisser Art verhindern will? Es klingt auf den ersten Blick absurd. Im Kontakt mit so manchen Opfern von einst kommt er zum Schluss, die Wahrheit herauszufinden ist wichtiger, als die Terroristen aus den 70er und 80er Jahren zu bestrafen.
Selbst wenn einer bei einem weiteren Mord direkt beteiligt ist, ist der Zeitablauf jetzt so lang, dass kein Strafbedürfnis mehr besteht. Auch die Gesellschaft, auch die Opferseite ist dann nicht mehr daran interessiert.
Aber wie wahrscheinlich ist es, auch noch nach 50 Jahren an neue Informationen zu gelangen, die bis dato immer im Verborgenen waren? Oder alte Terroristinnen und Terroristen zu finden, die dann nach vielen Jahrzehnten doch noch bereit sind, sich womöglich zu stellen?
Das ist eine Frage, die wir in diesem Podcast nicht mehr beantworten können. Unsere Geschichte endet hier. Und deshalb überlassen wir dem RAF-Jäger Klaus Pflieger das letzte Wort.
Als Staatsanwalt gibt man die Hoffnung nie auf. Ich habe keine konkreten Ansatzpunkte für diese Hoffnung. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich immer wieder überrascht worden bin, dass sich ein neues Türchen aufgetan hat.
Gudrun Enslin. Terror, Haft, Tod. Der RAF-Podcast der Stuttgarter Zeitung. Redaktion: Lea Krug, Maximilian Kroh, Felix Frei, Katrin Meyer-Sohn, Carmen Heusinger von Waldegge und Joachim Dorfs. Ton, Musik und Schnitt: Marian Hepp. Moderation: Lea Krug und Felix Frei. Weitere Stimmen: Mira Vesper und Selina Schwarzbach. Titelgrafik: Tina Voh. Faktencheck: Olivia Denner. Konzept: Lea Krug und Felix Frei. Nach einer Idee von Rebecca Hanke und Felix Frei. Die Produktion wurde unterstützt von Hitradio Antenne 1, dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg, dem Staatsarchiv Ludwigsburg und dem Stadtpalais Stuttgart. Noch mehr Sendungen findet ihr unter stuttgarter-zeitung.de/podcasts.